Also ich kann dazu nur sagen, Extremsituation, wunderbar, du musst halt nur eben draufhalten.
Gott, es gibt eine schlechte Nachricht, ich dachte, jetzt kommen nur gute.
Und dafür hat mich Nadine gehasst. Das darf ich eigentlich gar nicht erzählen, ich mach's jetzt trotzdem.
Ah, wenn die Sonne lacht, Blende 8.
Ich habe die Bilder natürlich kontrolliert.
Fahrradfahren lernt man ja auch nicht am ersten Tag.
Genau. Ne? 111.
Was soll das sein?
Eins unsere Folge.
Ach so, ja, 111. Das stimmt.
111.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrradpodcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.
Folge 111. Wie krass ist das denn, ey? Ich finde ja diese Schnapszahl-Jubiläen noch ein bisschen geiler als so richtig runde Jubiläen, muss ich sagen. Schon geil.
1111.
Weil wir jetzt so ein kleines Mini-Jubiläum haben, können wir doch einfach sagen, wir haben ja noch diese geilen Airsaver im Bikers Paradise Podcast Design.
Oh yeah.
Davon verlosen wir eine Handvoll, oder?
Ja, ja, voll. Alter, also, ey, du, wir sind, ja, A, sind wir sowieso die Verloser.
Ja, 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 genau.
Auf dem Planeten, also, ne, Leute, stimmt, oder? Und dann sind die einfach sexy, die Dinger.
Ja, die sehen absolut gut aus. Ich hatte die am Wochenende auch schon wieder dran, war Graveln und das ist ja dieser Airsaver Winwing und da bist du wirklich hintenrum sehr gut geschützt. Und dann sieht's auch noch gut aus.
Ist ja irgendwie geil, ne? Fährst durch das absolute Dreckswetter, brauchst dich nur einmal umzudrehen, auf deinen Airsaver zu gucken und hast automatisch gute Laune.
Genau. Also schaut mal bei Insta vorbei, da hauen wir die Dinger raus, gibt's ein kleines Gewinnspiel und ein paar glückliche Leute können dann mit den Bikers Paradise Airsavern demnächst mal rumfahren. Ich habe was gesehen, gelesen und da musste ich so ein bisschen schmunzeln. Ist im Endeffekt auch ganz schnell erzählt. In Hannover wurde ein 19-Jähriger von der Polizei angehalten. Die haben Stoppschilder kontrolliert und wollten das vor allem machen, um die radfahrenden Menschen dort zu schützen. Also, dass die Autofahrer auch wirklich anhalten. Und am Ende ihrer Schicht ist denn dieser 19-Jährige Fahrradfahrer aufgefallen, weil das Fahrrad war relativ laut und als sie den angehalten haben, war ein Tank auf dem Oberrohr, war so ein altes 90er Jahre Mountainbike, ein Tank auf dem Oberrohr, unten war ein Verbrennungsmotor dran gebaut und dann eben Kettenantrieb schön ans Hinterrad. Er meinte so, ja, das ist damit ich so 25 fahren kann. Im Labor hat es ergeben, kann 59 fahren, das Teil. Und naja, er hat dann da jetzt ein kleines Problemchen, denn er hat keine Betriebserlaubnis für diesen Umbau und keine Haftpflichtversicherung. Das ist Deutschland, ne?
Dumm gelaufen.
Aber fand ich echt witzig. Sah spektakulär aus,
das Fahrrad. Das gab's doch mal in Serie ganz früher. Das mich erinnert das an irgendwas. Ja,
diese Mofas, oder?
Ja, aber die waren dann keine Fahrräder, ne?
Motorisiertes Fahrrad.
Erinnert mich ja an Sechstagerennen, ne? An die, da sehen die ja genauso aus.
Also die Anfahrer da.
Ja, ja, die Anfahrer.
Ja, Mofa ist motorisiertes Fahrrad. Also das ist schon ein bisschen, sieht schon anders aus als ein Fahrrad, aber im Endeffekt ist es ja ein Fahrrad.
Und da gab es wirklich so eine Version, die wirklich so aussah, wie du das gerade beschrieben hast. Wahrscheinlich hat er das irgendwo gefunden bei Google und dachte, ey, geil. Das ist geil, ja genau, 25 km/h max, schön, wer es glaubt, ey.
Ja, und wo wir eben gerade schon über Graveln gesprochen haben, ich war am Wochenende mit meinem Freund Uwe Graveln und er hatte sich einen Track nicht selber zusammengebaut, sondern sich einen erworben. Davon habe ich auch schon mal gehört, dass es Leute gibt, die gescoutete Routen zur Verfügung stellen und da kannst du dann halt einen Opulus bezahlen, in dem Fall war es ein Euro, und dann bekommst du den per E-Mail zugeschickt. Und das war wirklich die beste Gravel-Tour, die ich jemals gemacht habe. Alle Wege waren geil, es war nach oben in der Uckermark, war von Eberswalde gestartet, 200 Kilometer einmal durch die Uckermark durch, heißt Burgenrunde oder so, und da waren wirklich alle Wege tipptopp. Natürlich auch Asphalt mal mit dabei und sowas, aber es war alles wunderschön. Die Burgen waren teilweise entweder extrem geil restaurierte Dinger und dann gab es richtige Ruinen, wo einfach nur noch ein paar Steine da standen.
Und kein Schieben?
Kein Schieben.
Kein märkischer Sand?
Ja, es hatte vorher geregnet.
Hast du Glück, Glück.
Und das war ganz gut. Da waren die Sandpassagen relativ okay. Ja, nee, aber da hatte ich dann wieder so die Situation beim Graveln. Ein Foto machen unterwegs ist ja relativ schwierig, weil es holpert und poltert. Und dann denkst du so, ich will mich lieber nicht lang machen, nur weil ich jetzt hinten an der Tasche rumfummle und das Telefon raushole, um ein Foto zu machen von während der Fahrt. Ne? Und dann haben wir auch ab und zu mal ja natürlich angehalten. Die Äpfel sind schon so gut wie reif. Dann haben wir in so einer Obstbaumplantage da mal angehalten. Nee, in der Allee war das. Und haben ein paar Äpfel gegessen, beziehungsweise dreimal reingebissen und dann war noch nicht so ganz reif. Und da haben wir dann auch so mal ein paar Fotos von den Fahrrädern machen wollen. Aber ich sag dir eins, irgendwie, das ist wie Fotos von mir selber machen. Ich sehe immer scheiße aus und mein Fahrrad sieht irgendwie auch immer blöd aus, wenn ich davon ein Foto mache.
Ja, klar.
Und ich dachte mir so, wenn du als großer Starfotograf Alex Hüfner hier eigentlich mein Kompagnon bist, kannst du mir doch und vielleicht den HörerInnen da draußen auch mal ein schönes Beispiel geben, wie das so funktioniert, weil du verdienst ja auch dein Geld damit, Fahrräder zu fotografieren.
Na, ich verdiene nicht nur mein Geld, Fahrräder zu fotografieren, sondern auch mich selber oder mich und Nadine zusammen auf bei den Reiseberichten, genau.
Wir können ja erstmal mit was ganz Groben anfangen, was jetzt nicht so ganz spezifisch ist. Wie entsteht denn ein gutes Fahrradbild, bitteschön? Ist eine Scheißfrage, oder?
Ja, ja, ich weiß. Wie entsteht, das war bei mir auch Zufall, tatsächlich. Ich habe vor knapp 10 Jahren habe ich eine Reise geplant mit Nadine durch USA auf dem Tandem und irgendwie haben wir uns so die Strecke angeguckt und die Nationalparks so bei Google und ich dachte so, boah, das ist doch eigentlich, da könnten doch geile Bilder entstehen. Mhm. Das wäre doch was für eine Zeitschrift, ne? Du kennst mich ja, hab die dann einfach so, Kaltakquise nennt man das, ne? Ich habe die einfach angerufen, bis ich irgendjemand an der Strüppe hatte,
ne? Der irgendwas zu sagen hat.
Für die Zeitschrift mache ich übrigens immer noch, ne? Das war, früher hieß sie anders, jetzt die MyBike, ist ganz witzig. Die Barbara meinte, ja, hört sich spannend an, aber die war ja schlau, ne? Die war ja nicht doof. Die hat gesagt, naja, wenn du zurückkommst, zeigst du uns mal. Mhm. So, und dann reden wir. Dann waren wir auf dieser Tour und jetzt hatte ich genau das Problem, was du jetzt am Wochenende hattest.
Und die letzten Jahre schon.
Und die letzten Jahre. Du kannst ja nicht einfach dein Fahrrad irgendwo hinstellen und fotografieren. Das bringt ja auch nichts, das zu machen, was man sonst in Urlauben macht, nämlich eine Landschaft, eine Leere zu fotografieren. Sondern der Leser in dem Fall möchte ja dich auf dem Fahrrad sehen.
Den Protagonisten der Geschichte.
Genau, du brauchst ja so eine Referenz. Menschen, Fahrrad, Fahrrad alleine sieht blöd aus. Also Menschen mit Fahrrad, am besten beim Fahren.
Ja.
Und ich sag dir ganz ehrlich, das ist eine ganz schöne Herausforderung. Fangen wir mal an mit der schlechten Nachricht, ja?
Oh Gott, es gibt eine schlechte Nachricht. Ich dachte, jetzt kommen nur gute.
Das Ende ist gut. Aber wir fangen mal an mit der schlechten Nachricht.
Ja, bitte.
Du musst es wollen. Also du musst es wollen und du musst dir Zeit nehmen dafür.
Na, ich find's ja jetzt schon schlecht, wegen eines Fotos anzuhalten. Also ich mache das, wenn dann während der Fahrt so ganz krepelig und denke mir so, ja, wird schon irgendwie passen. Aber da ist dann natürlich auch immer nur Landschaft drauf oder so. Ne? Also ich finde dieses, nur um irgendwie ein Foto zu machen, anzuhalten, bringt so den ganzen Flow der ganzen Sache raus.
Genau. Ne? Und dafür hat mich Nadine gehasst.
Das glaube ich gerne.
Wir waren nämlich, ich meine, gerade wenn du auf einem Tandem bist, hast du ja auch einen guten Flow zu zweit, ne? Und ich sehe was und schreie, stopp.
Anker werfen.
Stopp. Und wirklich, wir hatten da am Anfang einige Probleme, weil wir, das dauert teilweise, oder früher hat es jedenfalls so lange gedauert, bis zu einer Stunde, bis du einen Punkt gefunden hast, die Kamera aufzustellen, bis du den richtigen Winkel eingerichtet hast. Und diese ganzen Sachen, bis du wirklich das Foto in der Kamera siehst, wo du sagst, das ist cool. Und dann musst du ja ganz oft für Zeitschriften auch in Doppelseiten denken. Mhm. Weil die machen gerne Doppelseiten oder einen Aufmacher. Mhm. So. Oder du fotografierst immer quer und du hast nur eine einzelne Seite, wo dann eben links und rechts das fehlt. Da kann ich jetzt gerne nochmal, wenn dich das interessiert, richtig ausholen.
Okay.
Weil das ist, da sollte man so ein paar Dinge beachten, aber die helfen einem tatsächlich sehr, sehr, sehr. Und dann kriegst du am Ende coole Fahrradbilder raus.
Na gut, dann will ich es jetzt aber wirklich genau wissen.
Ich muss dazu sagen, ich habe ein Vorbild, einen französischen Fotografen, einen Pariser, und zwar Robert Doisneau. Mhm. Der hat ein ganz berühmtes Bild gemacht Und das Bild heißt Der Kuss.
Ah, das hast du mir schon mal erzählt. Schwarz-Weiß, irgendwie ein Marinetyp oder sowas. Oder Anna Bahn war das, ne?
Anna Bahn? Nee. Ein Foto in Paris, schwarz-weiß, aus einem Café herausfotografiert und auf der Straße steht ein Paar, die sich innig küssen. Mhm. Weltberühmt. Weltberühmt war gestellt. Gefühlt 50 Jahre später stellte man fest, das Bild war gestellt. Es waren zwei Kunststudenten, die er angeheuert hatte, um dieses Foto zu schießen. Was die Erkenntnis war aus diesem Foto und was er später auch in Interviews gesagt hat, wenn er auf der Suche ist nach einem Motiv, läuft er durch die Straßen, ich würde jetzt durch die Landschaft fahren, bis er das Bild, also den Rahmen, die Bühne, wie auf einem Theater, vor sich sieht. Mhm. Und dann ist er angehalten und hat gewartet, bis die richtigen Menschen, die richtige Aktion auf dieser Bühne passiert. Und das ist die Regel Nummer 1. Such dir den Rahmen erstmal, die Bergkette, den Fluss, die Straße, die sich in den Bergen langwindet, andere Menschen, Tiere im Hintergrund, irgendeinen schönen Bildaufbau. Und da bleibst du stehen. Bleib nicht irgendwo stehen.
Ja.
Das macht einen riesen Unterschied. Und das darf ich eigentlich gar nicht erzählen. Ich mache es jetzt trotzdem.
Betriebsgeheimnis?
Ich mache doch ganz viele Geschichten. Ja. So Reisegeschichten. Du fährst ja du hast ja eine Fahrtrichtung. Und dann siehst du diesen Rahmen. Mhm. Aber jetzt willst du dich ja nicht von hinten fotografieren. Also fährst du mit den Fahrrädern natürlich in die entgegengesetzte Richtung.
Ah, interessant.
Das heißt, es gibt ganz viele Fotos von uns, wo wir drauf sind, die gar nicht übereinstimmen mit der Strecke, weil wir in die falsche Richtung fahren. Augenblick.
Aber das ist total logisch. Ja, klar.
Naja, manchmal mache ich das dann auch so. Das ist auch wiederum ganz komisch. Du fährst und dann siehst du von vorne lange nichts irgendwie, was spannend ist. Und dann drehst du dich plötzlich um und denkst, wow, krass. Das dauert eine Stunde, das dauert manchmal zwei. Und dann muss man sich die Zeit nehmen, einfach das zu machen. Das geht ja so weit, dass wir teilweise, haben wir uns dann Sachen ausgezogen, ne, wenn irgendwie so ein kein gutes Wetter war oder wir vom Sponsor irgendwas hatten ans Fahrrad ran oder bestimmte Sachen ab vom Fahrrad, damit die cleaner aussehen. Das sind ja so die Basics, ne? Und dann kommt ja der nächste Schritt. Du musst entscheiden, steht das Rad? Also machst du was im Stehen, bei einer Pause zum Beispiel, auf einer Bank, auf einer Leitplanke mit einem Riegel in der Hand oder auch sehr schönes Motiv, völlig erschöpft, sitzend. Also ich kann dazu nur sagen, Extremsituation, wunderbar, du musst halt nur eben draufhalten. Das ist das Zweite, wofür mich Nadine hasst. Dann musst du entscheiden, ob du andere Menschen drauf haben willst. Und ich sag mal so viel, die fahrenden Bilder sind am schwierigsten und die stehenden sind natürlich am einfachsten. Und dann macht's natürlich einen Riesenunterschied, ob du allein oder zu zweit bist. Wenn du zu zweit bist, kannst du einen immer schon hinstellen und dann gehst du einfach dazu und machst die Bilder. Ne? Hm. Macht ja und vor allen Dingen, also die Standardsituation sieht so aus, ich baue das Bild auf. Ich weiß ungefähr, wo der beste Punkt ist, wo die Räder reinrollen in den sozusagen besten Punkt. Nadine steht am Ausgangspunkt, ich mache die Schärfe, drücke auf den Zeitlauf, der geht immer 20 Sekunden, bis er anfängt zu knipsen. Und dann renne ich zum Fahrrad wie ein angeschossenes Huhn, setze mich rauf und dann fahren wir beide los, ne? Und mit einem Dauergrinsen natürlich. Was wir sowieso auf Reisen 24 Stunden am Tag haben.
Man hat ja Spaß.
Das Dauergrinsen.
Aber wie funktioniert das dann, dass du genau in der richtigen Position bist, wenn dieses Bild geschossen wird, wenn du ja quasi frei da irgendwie in dieses Bild reinfährst?
Serienaufnahme.
Ah, okay.
10 Bilder. Kannst du einstellen, ich nehme immer 10. 10 reichen? Dann ist meistens eins dabei. Also von den zehn Bildern bist du 5 im Bild, auf dem Bild drauf. Der Rest ist sowieso davor, danach, weil du musst ja, ich zähle ja im Kopf. Ich sehe keine Lampe an der Kamera, die mir sagt, irgendwie hier, wie in unserem schönen Mikro hier, die rot leuchtet, wenn Aufnahme ist. Leider nicht.
Und wie oft musst du dann, also dann gehst du wieder zur Kamera, guckst rein, ob jetzt ein vernünftiges Bild dabei ist und dann sagst du, ja, okay. Oder du sagst, Nadine, nochmal zurück, das müssen müssen wir nochmal machen.
Ja, und das kann dann so, also mittlerweile sind wir gut geworden. Am Anfang haben wir das teilweise bis zu 10 Mal gemacht.
Ah, das nervt dann schon so ein bisschen, ne?
Es sind ja so die Kleinigkeiten, wenn du in einer Diagonalen fährst durch das Bild, was ja vom Bildaufbau sehr schön ist, muss der hintere Radfahrer immer ein Stück vorfahren, damit man ihn sieht.
Yeah.
Wenn du diagonal durch ein Bild fährst und beide sind auf der gleichen Höhe oder der zweite ist hinter dir, siehst du ihn nicht. So, dann guckt man manchmal aus Versehen in die Kamera, dann guckt einer hoch, dann guckt einer runter, dann fährt man zu weit auseinander, das siehst du aber alles erst am Ende.
Ja.
So. Aber man kann sich da einfuchsen. Aber die Verlockung ist natürlich immer groß, wenn du zu zweit bist, dass du dann einfach auch gerne mal, um sich das einfach zu machen, den ein positionierst und einfach mal ein paar Mal draufhältst, ja. Dann ist gut.
Im Grunde genommen machst du dann ja so etwas wie Selfies, nur in professionell, oder?
Ja, genau.
Okay,
ja.
Aber hast du denn auch einen Tipp für Menschen, die jetzt wirklich niemanden dabei haben und auch kein Stativ dabei haben, sondern nur ihr Handytelefon und dann ein Selfie mit ihrem Fahrrad machen wollen?
Geht eigentlich nicht, weil der weit entfernteste Abstand von deinem Handy zu dir ist deine Armlänge.
Ja.
Und damit sieht's immer scheiße aus.
Wobei das ja mittlerweile recht modern ist, da bei den modernen Telefonen auf Weitwinkel zu klicken. Und dann hast du natürlich komische Proportionen, einen mega langen Arm zum Beispiel. Aber irgendwie ist das mittlerweile modern geworden, solche Bilder dann bei Social Media hochzuladen oder bei Strava oder so.
Ja, es kann so eine Mode sein, aber besser wird's nicht.
Nee, und das wird dann wahrscheinlich auch nie in Fotobildbänden abgedruckt werden.
Nee, also kannst du auch nicht von der Qualität. Aber ich würde empfehlen, also so habe ich angefangen. Ich habe mit einem kleinen, ganz kleinen Stativ angefangen. Das sind so Gorilla-Pods, die haben so bewegliche Arme.
Mhm.
Und die sind wirklich ganz, ganz klein. Da brauchst du allerdings immer einen Befestigungspunkt. Das kann ein Straßenschild sein, das kann ein Geländer sein, das kann eine Leitplanke sein. Das funktioniert ganz gut, aber du legst dich natürlich fest, weil du nicht überall fotografieren kannst.
Aha.
Aber der große Vorteil ist, die sind wirklich, wirklich klein und da gibt's auch gute Sachen für Handy. Ich habe ja mittlerweile ein richtig großes Stativ dabei. Also groß in Anführungsstrichen.
Weil du kannst es ja teleskopmäßig zusammenschieben, oder?
Ja, aber das ist das kleinstmögliche Stativ, was 3 Beine hat, eine ordentliche Kamera trägt. Das wiegt 1200 Gramm, drunter habe ich noch nichts gefunden.
Mhm.
Ja, da hast du einfach mal 1200 Gramm. Am Fahrrad als. Ich habe übrigens insgesamt immer 2,5 bis 3 Kilo Equipment dabei.
Mhm. So, das ist aber auch schon wieder sportlich, die man transportieren muss, wenn man auf Fahrrad reisen
ist. Es ist auch nicht so lustig. Ja.
Nee, muss man schon wollen. Hast du so zu der Kamera irgendwelche Punkte? Also ich habe davon 0 Ahnung, aber wahrscheinlich gibt es irgendwelche Leute, die unseren Podcast hören, die das vielleicht interessieren würde.
Naja, ganz einfache Regel. Weitwinkel ist immer besser als Tele, gerade für Fahrradaufnahmen. Du hast einen größeren Bildbereich, der Schärfentiefebereich, also die Schärfe an sich, ist größer, es ist einfacher. Und der größte Vorteil, du musst nicht so weit weggehen von der Kamera und du bist immer noch auf dem Bild. Du hast also sehr kurze Zugriffsmöglichkeit. Und da, ich benutze ganz viel 28 mm für die.
Was bedeutet das?
Das ist ein Weitwinkelobjektiv. So, und da hast du einfach einen schönen Bildausschnitt, kannst aber auch nah rangehen, das mag ich sehr gerne.
Mhm.
Ich habe mir sowieso den Spaß gemacht, weil ich habe eine Zeit lang hatte ich immer eine Kameratasche, nicht auf den Radreisen, sondern eine Kameratasche, da waren irgendwie 5, 6 Objektive dabei. Das hat mich irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, ich mach mal Reisen nur mit einer Optik. Und da bist du total festgelegt, aber es macht total Spaß, weil du hast einfach nur das und das war's.
Mhm.
Und ich mache das jetzt auf Reisen immer mit dem 28 mm, weil die Wechselobjektive haben bei so Bike-Camping-Touren oder in der Wüste oder, weißt du, gerade so in der Natur eine große Gefahr, dass da Staub irgendwo reinkommt, ne, auf den Sensor oder irgendwas. Und ich liebe dafür die Kamera, wo du das Objektiv nicht wechseln kannst.
Hm.
Bam, fertig, aus die Maus. Ja, dann nochmal zu den Einstellungen. Also das ist eigentlich auch ganz einfach. Damit die Leute scharf sind in Bewegung, benutze ich immer eine Tausendstel, wenn wir Fahrrad fahren auf einem Foto.
Also eine Tausendstel Sekunde
Belichtungszeit.
Ah, Belichtungszeit, okay.
So, dann habe ich immer so eine Blende 4,5 oder 5,6.
Wie geht dieser Spruch nochmal von früher? Wenn die Sonne scheint, Blende... Nee, das hat sich ja gereimt.
Nee, weiß ich nicht.
Die Blende auf 3, der Hintergrund ist Brei. Aber das ist nicht das, was ich suche. Wenn die Sonne lacht, Blende 8.
Ja, aber das ist ein bisschen uncool, weil dann ist immer alles scharf.
Ah, das will ja keiner mehr.
Genau, das will keiner mehr. Deswegen mache ich immer so 4-5 mache ich gerne.
Hier, schnelles Tier, Blende 4.
Schnelles Tier, Blende 4 macht überhaupt keinen Sinn.
Nicht?
Aber weißt du, was noch ganz wichtig ist? Ich habe mir angewöhnt, manuell zu fokussieren. Die Kameras haben ganz viele, ganz große Probleme, den Schärfepunkt beizubehalten bei einem bewegenden Bild, bei einer Serienbildaufnahme. Mhm. Dann hast du ganz oft das erste Bild scharf und dann fährst du weiter und dann schafft die Kamera das nicht mehr nachzufokussieren.
Okay, also du stellst das manuell ein und dann ist es fest und dann...
Ich stelle halt einfach so einen Bereich ein, ne? Das sind dann irgendwie 2-3 Meter vielleicht und da weiß ich, da ist es scharf und das funktioniert gut, dann bist du safe. Und dann halt immer eine Serienbildaufnahme, 10 Bilder und der Start nach 20 Sekunden und das muss man ausprobieren und das muss man lernen und da muss man sich einfuchsen, aber wie gesagt, man muss da wirklich Bock drauf haben, ne?
Fahrradfahren lernt man ja auch nicht am ersten Tag.
Genau. Ne? Genau, außer Lippo. Der hat nicht mal einen Tag gebraucht.
Der Bundeslippo.
Und dann vielleicht noch zum Schluss ein Tipp. Das sind ja immer, ihr zeigt ja der Familie oder auf Insta immer keine Einzelbilder, sondern in der Regel ist es ja immer eine Serie. Und dann probiert einfach mit der Serie eine Geschichte zu erzählen. Und die ergibt sich meistens von alleine, indem man einfach immer die Totale hat. Also was geht maximal gerade in dem Augenblick rauf auf das Bild? Und dann näher rangeht. Ein Detail von einem Fahrrad oder ganz nah ran. Eine Hand am Lenker, eine Hand am Navi, irgendwas am Straßenrand, eine Pflanze, ein Baum oder... Werdet ihr sehen, aber die Mischung macht's.
Aber so einen Blick zu entwickeln ist ja auch eine Kunst, ne? Also hat ja nicht jeder irgendwie so einen Sinn dafür, was jetzt auf einem Bild cool aussehen würde.
Das muss man lernen, ja. Da muss man ein Gefühl entwickeln. Und das ist ja schön, das Schöne an unserem digitalen Zeitalter. Du kannst ja einfach draufhalten.
Ja, das stimmt.
Du kannst einfach draufhalten. Und es gibt auch so einen, ich habe mal einen Fotografen bei Insta kennengelernt, der war richtig geil. Der hat... Also was heißt kennengelernt? Ich habe seine Bilder geliebt, weil der hat immer 2 Aufnahmen gemacht. Der hat eine gemacht von dem, was er eigentlich geplant hatte zu tun. Es war alles aufgebaut, es war ein tolles Bild. Und dann hat er sich einfach zur Seite gedreht und irgendwas in seiner unmittelbaren Umgebung überhaupt nicht inszeniert. Mhm. Der hat sich nach links gedreht oder nach rechts oder nach hinten, hat einfach einmal drauf gehalten. Und diese Bilder hat er immer zusammen gezeigt. Total geil.
Nochmal, um auf diesen Blick zurückzukommen, ja. Wir sind mal mit Freunden den Berlin-Kopenhagen-Radweg langgeradelt, ne? Aber nicht komplett nach Kopenhagen, sondern sind da ja bei Rostock dann rechts abgebogen, ein bisschen an der Ostsee entlang. Und das war ganz interessant. Dann saßen wir da an einem schönen Ort und da sind dann ziemlich viele ältere Herrschaften gewesen. Und dann meinten wir so, ach komm, lass doch mal ein Foto machen von uns, dann sprechen wir jemanden an, haben dann so eine Opi die Kamera in die Hand gedrückt, beziehungsweise das Telefon und haben uns dann hingesetzt und dann, Dankeschön, hat er uns das wiedergegeben und wir sind unserer Wege gegangen. Und die beiden Fotos, die er gemacht hat, war einmal unsere Füße und ganz viel Boden und das andere Foto war unsere Köpfe zur Hälfte abgeschnitten. Und das sind die 2 Fotos, die wir dann bekommen haben.
Das habe ich übrigens am Anfang auch gemacht, als ich dieses Stativ noch hatte mit diesen, wo du einen Befestigungspunkt brauchst. Ne? Wenn es den nicht gab, aber die Landschaft so toll war, habe ich wirklich geguckt, ob da gerade durch Zufall Menschen sind. Mhm. Und dann habe ich immer Menschen angesprochen, fremde Menschen, aber ich habe die Bilder mal kontrolliert. Ich habe die Bilder natürlich kontrolliert.
Ja, jetzt nochmal drücken bitte und drauf achten, was zu sehen ist in dem Ausschnitt. Hast du denn so irgendwie noch so allgemeine Tipps? Weil die meisten Leute fotografieren ja einfach mit dem Telefon.
Ganz wichtig ist einfach, also hört sich total banal an, du musst schnell an deine Kamera rankommen. Ich habe die immer am Lenker und ich habe die immer so, dass das Deckelfach von mir weg aufgeht. Ich mache den Deckel hoch und sehe alles, was ich brauche. Mhm. Ich habe sozusagen die Kamera in 10 Sekunden startbereit. Dann einen Schuss. Und dann habe ich noch, das sind auch so Kleinigkeiten, aber ganz wichtig. Ich habe ein Stativ, das hat in der Mitte, da wo die Füße zusammenlaufen, einen kleinen Haken. Und dieser Haken ist dafür da, eine Tasche ranzuhängen. Und jetzt sehe ich schon deinen fragenden Blick.
Ja.
Ist geil. Erklär doch mal. Ist geil, der fragende Blick von Martin ist geil. So, was will der? Da hängt man eine Tasche ran, um das Stativ zu beschweren. Weil manchmal hast du Windstärke 6.
Ach so.
Und dann hast du da eine richtig schicke Kamera auf dem Stativ.
Ja, ja, das ist ein bisschen kopflastig dann, ja.
Und dann willst du nicht, dass das Ding wegfliegt. Deswegen liebe ich diesen kleinen Haken.
Ah, ja.
Der gibt mir immer ein Gefühl von Sicherheit.
Super. Ja, und das brauchen wir ja alle, ne? In der modernen Zeit.
Genau. Und so hat meine Kamera schon sehr lange überlebt.
Mittlerweile bist du ja von diesem Fotografieren nicht weg, aber es ist eine Aufgabe dazugekommen. Du filmst ja jetzt auch mittlerweile. Ist das leichter? Ist das schwerer? Hast du dich da weitergebildet? Kommt das aus dir selber heraus? Erzähl mal.
Ich habe ganz lange Angst davor gehabt. Vom Film, weil für mich ist ein guter Film eine Aneinanderreihung von perfekten Bildern, Fotos. Und hab mich lange dagegen gewehrt und ich weiß gar nicht mehr, ich dachte irgendwann, jetzt musst du das mal ausprobieren und bin ja ein Liebhaber der Volkshochschule Berlin. Ich hätte da gern eine Medaille für meine häufigen Besuche und ein Monatspass irgendwie. Da fing alles an. Es ist teilweise leichter und es ist teilweise viel schwerer.
Das ist aber eine schöne Antwort.
Naja, der Vorteil ist, du musst keine Serienbilder machen und hoffen, dass eins dabei ist, weil beim Film sind es nur Serienbilder und du schneidest dann
das weg,
hinten und vorne weg. So, das ist also easy. Der ganz, ganz große Unterschied ist, dass beim Film, ein Film funktioniert nur, wenn du aus verschiedenen Perspektiven filmst. Und das ist so der Klassiker von den Leuten, die mit Actioncams unterwegs sind. Leute, die mit Actioncams unterwegs sind, haben die meistens auf dem Helm vorne, vor der Brust vorne, am Lenker vorne. Du siehst immer nur vorne. Und das ist total langweilig. Mhm. Und jetzt stell dir vor, jetzt macht der Typ diesen Film und hat seine Kamera vorne am Lenker. Und dann fährt er diese Strecke nochmal ab. Also nicht die ganze Strecke, aber jetzt die letzten paar hundert Meter. Und hat einen Stick dabei und filmt sich von der Seite und schneidet hin und her. Er wird von der Seite gesehen, man sieht, was er sieht und so weiter. So dieses Wechselspiel. Und plötzlich bekommt der Film eine Dynamik. Oder klassisches Beispiel. Du musst dein Fahrrad durch einen Fluss schieben. Ein super Szene für einen Film, ja, total geil. Dann brauchst du eigentlich eine Aufnahme mit der Kamera, dass die Kamera schon auf der anderen Seite von dem Fluss steht und dich kommen sieht.
Ja, stimmt. Und also dann musst du quasi, du musst schon einmal rüber die Kamera hinstellen, dann musst du wieder zurück. Dann musst du einmal rüber gehen, aber von hinten filmst du ja wahrscheinlich auch noch. Und dann musst du auch nochmal wieder zurückgehen, um das Equipment von hinten zu holen. Also gehst du im Endeffekt 6-mal durch diesen Fluss.
Kannst du machen, ist ein bisschen aufwendig. Mit 2 Einstellungen reicht es. In dem Fall wäre natürlich auch eine geile Einstellung. Du stellst die Kamera in den Fluss auf ein Stativ und hast noch, wenn sie wasserfest ist, bei einer Actionkamera geht das ja, hast dann noch so Wassertropfen und ja. Spritzer, so.
Und dann kommt der Drohnenschuss noch dazu, den willst du ja auch noch haben.
Ne? Und dann kommt der Drohnen. Also, ich sag mal so, wenn du ein gutes Foto hast, dann hast du ein gutes Foto gemacht, dann ist es im Kasten. Bei einem Film ist es uferlos. Aber das kann man reduzieren. Aber wichtig ist, wenn man das macht, mach nicht nur immer das Gleiche. Mach 2 Perspektiven. Übrigens, ich liebe diese Actioncams, weil wenn man nicht alleine ist, kann der andere so unfassbar einfach mit der Kamera in der Hand an einem vorbeifahren und das wären immer geile Bilder.
Ja, ja, das habe ich ja bei meiner Ausfahrt nach Triest auch mit meinem Kumpel Frankie gemacht. Der hat dann ja auch eine Actioncam mit und eine Drohne und sowas und dann hat er die mir ja mal gegeben und dann habe ich ihn mal überholt, mal unten gefilmt, mal oben gefilmt und so einfach so frei Hand und dann das, was er braucht, nimmt er sich davon und den Rest schmeißt er dann halt weg. So, ne?
Was ich halt hasse bei diesen Filmgeschichten ist, ich filme immer im Querformat, mache aber ganz viel für meine Kunden für Insta im Hochformat. Mhm. Und das hasse ich wie die Pest, weil du musst dann immer das Bild beschneiden und ganz oft funktionieren dann tolle Bilder nicht mehr in diesem Hochformat.
Ja.
Ich habe schon kein, also ein einfaches Leben ist es nicht, ne, wie du siehst. Es ist schon nicht einfach.
Und wenn du jetzt nur ein Fahrrad fotografieren solltest,
ja,
wie funktioniert das? Wie macht man das? Schön?
Na, wichtig ist immer, dass wenn du nur den Fokus auf das Objekt legen willst, dann machst du entweder den Hintergrund unscharf oder du machst einen sehr gleichmäßig gestalteten Hintergrund. Nichts ist für einen Fahrradbild-Hintergrund schlimmer als zum Beispiel eine bewachsene Wand mit so, wie nennt sich das, diese
Graffiti?
Ja, oder also sobald die Wand unruhig ist, hast du verloren.
So. Ah, okay.
Entweder extrem unscharf oder eben clean. Also ein schöner Beton kommt immer gut bei Fahrrädern. Nee, wirklich.
Ja?
Ja, ein schöner Beton, ein schönes Grau.
Merke ich mir, wenn ich mal so irgendwo vorbeifahre, ach guck mal, hier ist ein schöner Beton, hier kann ich mal mein Fahrrad
Ja, aber viel schwieriger ist, wie kriegst du das Fahrrad zum Stehen, ohne dass es jemand festhält?
Ja, das frage ich mich bei den ganzen Bildern auch immer. Auch so diese Bilder auf dem Tempelhofer Feld, ne, wo du das ganze Tempelhofer Feld im Hintergrund siehst, aber das Fahrrad steht irgendwie aus Geisterhand da.
Ja, das ist, entweder hat sich einer die Mühe gemacht und den Ständer wegretuschiert.
Ja, oder irgendwie so einen Stock an die Pedale dran gemacht.
Oder den,
so, dass du es aber nicht siehst.
Den siehst du aber, ja, wenn man genau hinguckt, würde man den erkennen. Oder der Klassiker, einer steht direkt daneben mit einer Hand und am Anfang hast du noch so die Hand drauf und dann retuschiert man die Hand raus.
Achso, ich habe auch schon mal gesehen, dass jemand die Hand schnell wegzieht und dann das Fahrrad schnell wieder aufhängt.
Ja, das geht auch. Das ist übrigens, diese Retusche ist ja mittlerweile brutal einfach.
Also
das,
ja, mit der KI machst du ja nur hier so einen Kreisel drum und sagst so, weg und genau. Dann tschüss.
Insofern kannst du das einfach safe festhalten, das Fahrrad. Mhm. Erkennst du die Regeln beim, achso, du willst ja wissen, wie man Fahrräder fotografiert. Regel Nummer 1,
ja.
Die Kurbel ist immer waagerecht.
Genau. Dann muss das Fahrrad fotografiert werden auf der Seite, wo der Antrieb ist.
Richtig.
Ja. Großes Blatt vorne.
Richtig.
Das ist wichtig. Und mehr fällt mir gerade nicht ein.
Ventile immer.
Ach so.
Unten auf 100, was ist denn das? 90, nee, 90 Grad, ne? Ja.
Also von unten nach oben gucken?
Ja.
Ah, okay. Interessant. Das wusste ich noch nicht mit den Ventilen. Muss ich beim nächsten Foto auch mal drauf achten?
Als noch nie drauf geachtet, ist mir immer zu blöd. Ey, Mann. Aber teilweise mache ich das auch mit der Kurbel. Macht einen Unterschied.
Ja, ich, also ganz, ganz selten achte ich drauf, aber wenn ich einfach nur so ein Bild mache, dann achte ich da nicht drauf, weil ich steige ja auf der linken Seite ab und dann stelle ich mein Fahrrad mit der rechten Seite an die Wand. Das bedeutet, der Antrieb ist eben nicht auf der Seite, wo das Foto gemacht wird. Da müsste ich das Fahrrad immer einmal komplett umdrehen und das mache ich nie.
Du hast es schon nicht so einfach.
Ich bin zu faul. Naja.
Musst du ja auch nicht. Ich soll das ja machen.
Ja, genau. Dafür gibt es die Profis. Dafür kann man dich engagieren.
Genau.
Ich hatte ja erzählt, dass ich diese große Uckermark-Runde gemacht habe und wie toll das alles war. Ja? Bike und Pivo, da haben wir diesen Track her, die haben das gescoutet. Jedenfalls gab es ganz, ganz viele tolle Episoden und Momente und eine extrem befremdliche und komische Situation. Wir sind beide gefahren und dachten dann so, guck mal, da vorne kommt jetzt ein See, lass da mal kurz anhalten, uns verpflegen. Ne? Ein Gel drücken, einen Riegel essen, einen Schluck Wasser trinken und nach einer Minute sitzt du ja wieder auf dem Bock. Aber man hält halt irgendwo an, wo es schön ist. Ne? Nicht einfach überall, sondern da, wo es schön ist, also am See. Dann kommen wir da an dem See und dann steht da schon ein riesengroßes Zelt, freiwillige Feuerwehr, irgendwas, weiß ich nicht mehr. Irgendein Familienfest oder sowas, dachten wir. Ja? Wir denken uns nichts Schlimmes, fahren da kurz zu dem See vorbei, stehen so, weiß ich, 15 Meter neben diesem Zelt, kommt so ein Typ an, meint so, geht jetzt hier. Und nee. Ich so, wieso? Ja, nee, geht jetzt. Ja, aber wir wollen ja nur ein bisschen hier gucken. Ja, gucken könnt ihr da oben. Und wir so, ist das Privatbesitz oder heute ja? Und dann dachten wir so, ja komm, mit solchen Leuten kannst du sowieso nicht reden. Keine Ahnung, was hier los ist. Wollen wir hoch zu dem Schotterweg und uns da verpflegen. Und da ist so eine ganz kleine Zufahrt auf dieses Gelände, wo dieser See ist. Ne? Aber offen, ne? Ist kein Privatbesitz. Ja. Kommt ein Auto an und gibt nochmal extra Gas, hält auf uns zu und brüllt aus dem Fenster, verpisst euch hier!
Hä?
Und wir so, Alter, was ist denn jetzt los? Ne? So aus Protest haben wir dann uns nicht provozieren lassen, sind seelenruhig da raus, haben darauf gar nicht reagiert, haben oben angehalten, uns verpflegt, nochmal einen Blick zurückgeworfen, sind dann weitergefahren. Und sowas beschäftigt einen dann ja.
Also, ja,
das hat uns stundenlang beschäftigt. Wir haben halt drüber diskutiert und das Einzige, was in diesem Gespräch zwischen uns rausgekommen ist, das kann eigentlich nur irgendein Nazi-Treffen gewesen sein, weil es gibt keine Gruppierung auf der gesamten Welt, die von vornherein so aggressiv reagieren, wenn irgendwer da ist, der da nicht hingehört. So, jeder normale Mensch, also wenn das jetzt deine Familienfeier wäre, und du hättest keinen Bock auf Menschen, so, dann würdest du sagen so, Leute, wir machen hier eine Familienfeier, so, und dann würden wir sagen, ja, wir sind in einer Minute sowieso weg, dann sagst du, ja, okay, weißt du? Aber niemand würde so aggressiv reagieren und rufen hier, verpisst euch, und mit dem Auto noch draufhalten. Also extrem komisch. Und da dachten wir wirklich, ja, das muss irgendein geheimes Nazi-Treffen gewesen sein. Und vielleicht haben die auch gedacht, wir sind irgendwelche Investigativjournalisten, die das wissen. Oder vielleicht, wer weiß, was die schon für Erfahrungen gemacht haben. So, ne? Aber das ist ja auch kein Leben, wenn du ständig in Hass und Angst leben musst. Also absolut irre. Und das hat mich wirklich lange beschäftigt. Ich habe mit vielen Leuten schon drüber geredet und das ist wirklich die einzige Erklärung, die uns da allen irgendwie eingefallen ist.
Ja, macht Sinn.
Ach, Wahnsinn, ne? Und vor allem, das überschattet ja dieses wundervolle Erlebnis, was wir in der Uckermark hatten. Wir haben in so kleinen, tollen Cafés gesessen, in kleinen, tollen Orten, wo sich die Leute richtig Mühe geben, dass da Leute hinkommen und einen Kaffee und eine Limo trinken. Oder in einem Ort waren wir in so einer kleinen Mini-Brauerei, weißt du, und dann von der EU gefördert, eine alte Bäckerei, umgebaut zu einer Mini-Brauerei. Da sitzen dann die Dorfältesten, trinken ihr Bierchen, neben dem Typen aus Mexiko, der dahin ausgewandert ist mit seiner Freundin, die dann diese Brauerei schmeißen und sowas. Ja. Weißt du, so alle total herzlich und toll.
Es kann einfach so schön sein, wenn es diese
Spackos nicht
gäbe.
Ja, ja. Ey, Wahnsinn. Wahnsinnsgeschichte. Ich will mich darüber auch gar nicht weiter aufregen, aber teilen hilft ja immer so ein bisschen.
Aber zum Thema Gravel, ne?
Ja.
Nächstes Wochenende. Tada. Ich gehe zum Gravel-Weekender.
Ah. Das ist nächstes Wochenende.
Nächstes Wochenende, ja. 12. bis 14.
Das ist von den Leuten von der MSR, ne?
Ja.
Von der Mecklenburger Seenrunde.
Und das wird, wir wissen ja beide, dass die Mecklenburger Seenrunde top organisiert ist. Einfach vom Feinsten. Und ich glaube, der Gravel Weekender, der wird natürlich ein viel kleinerer Event. Das fängt Freitag an und geht dann bis Sonntag. Und ich glaube, sie legen da sehr viel Wert auf gute Verpflegung.
Und da hat's doch bei dir sofort geklingelt.
Und da dachte ich so, ne, Fahrradfahren, ja gut, aber so ein Grillabend und
essen.
Ein Weinfest auf der Burg und so ein paar Rühreier zum Frühstück, so.
Naja, ich habe leider keine Zeit, aber ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Gravel Weekender.
Also wer noch dazu stoßen möchte, es sind auch Plätze frei und dann können wir schön schnackeln am Lagerfeuer an dem Wochenende.
Aber Bottle Klaus hast du trotzdem eingeladen, ne? Ist in der nächsten Woche hier im Interview, im Podcast, hört er dann nächste Woche Freitag.
Bottle Klaus wird uns erzählen über seine traumatischen Erfahrungen des Fahrradschiebens beim Silk Road Mountain Race. Und ich kann nur so viel verraten, es war grenzwertig.
Da sind wir doch mal sehr gespannt. Und damit sagen wir dann Tschüssikowski, Ahoi und bis nächste Woche Freitag. Sagt all euren Freunden Bescheid, dass es uns gibt. Folgt uns bei Instagram und da, wo es Podcasts gibt.
Und fahrt viel Fahrrad.
Fahrt viel Fahrrad, genau.
Tschüss.
Tschüss.
Bikers Paradise. Cycling Culture meets Entertainment. Der Fahrrad-Podcast mit Martin Gerz und Alex Hüfner.